Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. Und mit diesem Zuspruch begrüße ich Sie ganz herzlich heute Morgen zu diesem Gottesdienst und habe Ihnen den Wochenspruch mitgebracht aus 1. Johannes 4. Der erinnert uns an einen Zusammenhang. Und dies Gebot haben wir von Jesus, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Da gehören ganz offensichtlich Dinge zusammen. Und die gelten gerade in der Gemeinde ganz besonders. Denn hier, auch heute Morgen, treffen wir unsere Brüder und Schwestern, die ich da immer automatisch auch mit reinnehme. Auch in der Predigt gilt es heute, einen Zusammenhang zu erkennen. Ich hoffe, Sie sind mit mir gespannt, was wir von Simon Schupetta dazu zu hören bekommen. Und vielleicht haben Sie Lust, sich im Anschluss an den Gottesdienst darüber nochmal auszutauschen. Und noch was gehört zusammen. Wir können nur dann ein Geburtstagslied singen, wenn auch heute wirklich jemand Geburtstag hat. Dürfen wir jemandem heute ein Geburtstagsständchen bringen? Ist jemand hier, der Geburtstag hat? Da meldet sich keiner. Dann haben wir jetzt die Zeit und die wollen wir uns auch nehmen, um Gott mit unseren Liedern zu loben. Gerne, ich ermutige immer dazu, dürfen Sie dazu auch aufstehen. Bahnt einen Weg unserem Gott. Mit unserem Gesang wollen wir ihm den Weg in unsere Herzen und unsere Gemeinschaft öffnen. Bahnt einen Weg unserem Gott.
Thank you. Herr unser Gott, deinen Namen rufen wir an. An diesem Sonntagmorgen kommen wir in deine Gegenwart. Wir wollen das erleben, dass du uns fest in deinem Arm hältst, wenn die Flut kommt und uns das Wasser bis zum Hals steigt. Wir kommen mit der Erwartung, dass du uns etwas zu sagen hast. Wir kommen mit unserem Dank und mit unserem Klagen. Gott, nimm weg, was zwischen uns und dich getreten ist. Wie häufig sind wir nur mit uns selbst beschäftigt, mit unserem Vorwärtskommen, unserem Versagen. Wir verlieren dich darüber aus den Augen und oft auch die Menschen um uns herum. Vergib uns, wo wir uns selbst gesehen haben in der vergangenen Woche, nur uns selbst, und uns verschlossen haben für Korrektur, die von dir kam. Schenke uns Ohren, die dein Wort hören und ein Herz, das sich dir öffnet. Schenke uns den Willen und die Kraft, das Erkannte im Alltag, in unseren Familien, in Schule und am Arbeitsplatz auch umzusetzen. Sei uns jetzt nahe in diesem Gottesdienst und sprich zu uns. In der Stille bringen wir dir, was uns misslungen ist, was uns leid tut und was uns von dir trennt. Herr, erbarme dich. Spricht der Herr. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein.
Wir hören aus dem Evangelium von Markus, aus dem 10. Kapitel, die Verse 13 bis 16. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Wir stehen gemeinsam auf und bekennen mit vielen Christen auf der ganzen Welt unseren Glauben. Der Text wird auch angezeigt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nehmen Sie Platz wieder. In der vergangenen Woche haben wir wieder eine tolle Kollekte zusammengelegt. Herzlichen Dank für insgesamt 572,98 €. Gerne möchte ich Sie über die heutigen Kollektenzwecke informieren. Wir sammeln für die Arbeit mit den jungen Erwachsenen in unserer Gemeinde. Wir sind froh, dass wir eine lebendige Jugendarbeit in unserem CVM haben. Rund 100 junge Leute beim letzten Jugendgottesdienst und 50 Jugendliche von 12 bis 18 auf der Jugendfreizeit sprechen für sich. Aber welche Angebote brauchen diese jungen Leute, wenn sie aus der Jugendarbeit herauswachsen? Ganz verschiedene Ansätze konnten wir mit Michael Kerberger in den letzten anderthalb Jahren ausprobieren. Von Klasse Kochen über Gott im Café und einem Wochenende für junge Erwachsene, um nur mal einige zu nennen, sind die Angebote eher unregelmäßig und am Lebensrhythmus der jungen Erwachsenen orientiert. Älter wird man von alleine, erwachsen nicht immer, habe ich mal einen Spruch gelesen. Mit ihrer Kollekte helfen sie, die jungen Erwachsenen in die Gemeinde und ihre Angebote einzuladen, damit sie dort auch im Glauben wachsen können. Vielen Dank dafür. Am Ausgang sammeln wir für die Integrations- und Flüchtlingsarbeit der Evangelischen Kirche im Rheinland. Hier stehen jetzt eine Unmenge von Zwecken aufgeführt, die mit diesem Geld bezahlt werden sollen. Und es ist tatsächlich so, dass sich die Rheinische Kirche ganz stark im Bereich der Flüchtlingsarbeit engagiert, an den unterschiedlichsten Stellen in diesen Gemeinden, aber auch an den EU-Außengrenzen in ganz verschiedenen Projekten. Und ich meine sogar, dass wir auch für unser Projekt hier schon mal einen Zuschuss aus diesem Topf bekommen haben. Insofern kann ich Ihnen den auch ganz herzlich ans Herz legen. Es ist so, dass wir gemerkt haben, junge Leute brauchen Orientierung in einer Zeit, in der sich viel verändert. Und da ist mir dieser Witz hier begegnet. Ein katholischer Priester und ein jüdischer Rabbi essen gemeinsam zum Mittag. Als der katholische Pfarrer ein Stück Fleisch abschneidet, fragt dieser den Rabbi: Na, wann sind Sie so tolerant und probieren von diesem feinen Schweinesteak? Da antwortet der Rabbi: An Ihrer Hochzeit, Hochwürden. Also, herzliche Bitte, Orientierung für junge Erwachsene mit Ihrer Kollekte jetzt im Klingelbeutel.
Glaube und Tat. Das ist das Thema heute und Teil 2 der Predigtreihe Glaube und. Der Mann Gottes und Theologe Friedrich von Bodelschwingh hat einmal gesagt, der Glaube ist nicht ein Gedanke des Kopfes, sondern eine Tat des Herzens, eine freiwillige Übergabe des ganzen Menschen an seinen Schöpfer und Erlöser. Glaube ist nicht nur eine Theorie, etwas, was man irgendwie mit dem Kopf versteht, sondern es ist eine Übergabe des ganzen Menschen an Gott. Es ist eine Herzenstat. Und wie Glaube und Taten genau miteinander zusammenhängen, dazu gibt es eine Geschichte, die Jesus erlebt hat. Ich lese aus Markus 10, Abvers 17. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann gelaufen, warf sich vor ihm nieder auf die Knie und fragte: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen. Du sollst niemand um das Seine bringen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eins fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen. Und du wirst deinen Schatz im Himmel haben, und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Aber Jesus sagte noch einmal, Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie erschraken noch mehr. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Diese Geschichte, sie ist auch landläufig bekannt unter dem Titel Der reiche Jüngling. Da gibt es diesen jungen Mann, dem es irgendwie an wenig fehlt. Er scheint Erfolg zu haben, er hat unglaublich viel Geld. Und nebenbei führt er noch ein vorbildliches, frommes Leben. Ein Leben, das sich an den Geboten Gottes orientiert. Sein Leben ist geprägt von einer Gradlinigkeit. Er orientiert sich an den Geboten Gottes, weil er weiß, dass das für mein Leben gut ist. Dass das für mein Leben, wenn es gelingen soll, unverzichtbar ist. Er orientiert sich an den Geboten Gottes, weil er weiß, das ist ein sicherer Rahmen für mein Leben. Ihm sind die Gebote Gottes wichtig. Das ist nicht etwas, was er mal hört und was man irgendwie einordnen kann. Bei ihm klafft da nichts auseinander. Der Glaube an Gott und das Befolgen der Gebote, das ist für ihn eins. Und die ganz ehrliche Frage, ist das bei uns auch so? Haben wir erkannt, dass die Gebote Gottes für uns ein guter Rahmen sind? Dass die Gebote Gottes für uns wichtig sind? Uns einen sicheren Rahmen bieten, etwas damit zu tun haben, dass unser Leben gelingt? Oder sind sie für uns nette Ratschläge? Vielleicht so ein bisschen Richtlinien, wo das eine ein bisschen besser passt, das andere nicht und letztendlich entscheide ich selber. Dieser junge, fromme Mann, dieser reiche junge Mann, er hatte eine Gradlinigkeit, als er sich an den Geboten Gottes orientierte. Doch nicht nur das, er kommt zu Jesus und fällt vor Jesus nieder. Er hat eine Haltung, die weiß, obwohl ich fromm bin, möchte ich mich doch Jesus unterwerfen, möchte doch von Jesus Weisung für mein Leben haben. Mehr als nur das Befolgen eines Gebotskatalogs ist es, Jesus in existenziellen Fragen des Lebens um Weisung zu bitten. So wie es dieser junge Mann tat, der bei einer ganz, ganz entscheidenden Frage in seinem Leben angekommen war, nämlich was er tun muss, um das ewige Leben zu haben. Und mit dieser Frage unterwirft er sich Jesus. Ist er bereit, von Jesus zu hören? Ist er bereit, von Jesus sich etwas sagen zu lassen? Dieser Mann, unglaublich fromm, unglaublich vorbildhaft in seiner Orientierung an Gottes Geboten und in seiner Unterwerfung an Jesus. Und obwohl der Mann äußerlich wahrscheinlich alles hat, was man braucht, fromm genug ist, wahrscheinlich ein Vorbild ist im Glauben, hat er in seinem Leben doch irgendwie einen Mangel. Hat er einen Mangel? Denn er weiß, irgendwie ist er nicht Teilhaber des ewigen Lebens. Trotz seines vorbildlichen Lebens weiß er, dass das ewige Leben er nicht hat. Ewiges Leben ist, wenn man das ja so landläufig in unserer Zeit betrachtet, immer so das Phänomen, dass wir das Gefühl haben, das ist so die Zeit nach dem Tod, die dann mal kommt, wenn ich nicht mehr auf dieser Welt bin. Das stimmt auch, aber das ist viel zu kurz gegriffen aus biblischer Perspektive. Wenn das so wäre, dann müsste auch der Mensch, der die Ewigkeit nicht bei Gott, also in der Hölle verbringt, letztlich ewiges Leben haben, wenn es nur ein unendliches Dasein im Jenseits ist. Wenn die Bibel von ewigem Leben spricht, dann spricht sie nicht nur von der Zeit nach dem Tod, sondern von einem völlig neuen Leben. Jesus selbst sagt es einmal in Johannes 17, das ist das ewige Leben, dich zu kennen, damit meint er Gott den Vater, und den, den du gesandt hast. Ewiges Leben, das ist ein völlig neues Leben, weil es in der Tiefe von Gottes Wirklichkeit entspringt. Und überall da, wo Menschen ihr Leben vertrauensvoll in die Hände Gottes legen, beginnt das ewige Leben. Ein Leben, das geprägt ist von Glaube, Liebe und Hoffnung. Ein Leben, das eine völlig neue Qualität hat als das Leben ohne Gott. Ein Leben im Überfluss, wie Jesus einmal sagt. Ein Leben, das im Hier und Jetzt beginnt und einen Unterschied macht. In seiner Lebensführung, aber auch in dem, wie wir das Leben erleben. Denn wir erleben Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, als persönlichen Freund und Vater. Und dieses Leben, es wird hier sichtbar, auch in schweren Zeiten unseres Lebens, trägt uns dieses Leben durch und es wird vollends sichtbar in Gottes neuer Welt im Jenseits. Und genau diese Qualität von Leben sucht dieser junge Mann. Obwohl er alles hat und eigentlich alles haben müsste und sein Leben wunderbar sein sollte, weiß er, ich habe nicht diese Qualität von Leben, die ich eigentlich bräuchte. Ich habe nicht Ziel und Sinn meines Lebens erreicht, so wie ich es mir immer vorgestellt habe. Und das Starke ist, er gesteht sich diesen Mangel ein. Er weiß um die Leere seines Lebens und er verbirgt das nicht in sich, sondern er macht es zum Thema und geht damit zu Jesus. Er hat diesen Mangel im Leben, obwohl er vielleicht jeden Samstag in der Synagoge ist. Obwohl er vielleicht sich unfassbar gut auskennt in biblischen Geschichten. Aber diese Lehre des Lebens bringt er zu Jesus. Es ist ganz spannend. Wir haben vorhin in der Lesung das sogenannte Kinderevangelium gehört. Also die Geschichte, die damit zusammenhängt, dass die Kinder zu Jesus gebracht werden und Jesus sie segnet. Und diese Geschichte steht direkt vor dieser Geschichte in der Bibel. Die Geschichte mit den Kindern steht direkt vor der Geschichte des sogenannten reichen Jünglings. Und das ist nicht nur im Markus-Evangelium so, das ist auch bei Lukas und Matthäus so. Und wenn das so ist, ist doch die spannende Frage, was uns der Heilige Geist damit sagen will. Ich glaube, dass diese beiden Geschichten zwei große unterschiedliche Dinge darstellen. Zum einen sind da die Kinder, die einfach keine Frage an Jesus haben, die keinen Mangel haben, sondern die sich in die liebenden Arme von Jesus stürzen wollen. Und Jesus sagt, werdet genau wie diese Kinder, habt genauso ein Vertrauen wie diese Kinder, schmeißt euch in meine Arme. Lebt in ungebrochener Gemeinschaft mit mir wie diese Kinder. Und auf der anderen Seite ist da dieser Mann. Dieser Mann, der eben sich nicht sofort in die Arme Jesu schmeißt, obwohl er sich niederwirft vor Jesus, aber er schmeißt sich nicht in seine Arme, sondern er hat eine Frage. Und diese Frage zeigt schon, dass seine Beziehung zu Gott gebrochen ist. Zeigt, dass sein Gottesverhältnis nicht ungebrochen ist wie das der Kinder. Der Mangel zeigt, dass der Mann keine ungebrochene Gemeinschaft mit Gott hat. Und schon die Frage zeigt den tiefen Unterschied zwischen dem Glauben der Kinder, den wir haben sollen, und der Haltung dieses Mannes. Und letztendlich ist dieser tiefe Graben, der zwischen dem Mann ist, den der Mann selber spürt durch die Leere seines Lebens, und Jesus ein Graben, den jeder Mensch hat, durch die Gebrochenheit der Sünde. Die Leere im Leben entspringt der gebrochenen Beziehung zu Gott. Als der Mann zu Jesus kommt und sich seinen Mangel eingesteht, spricht er Jesus mit gutem Meister an. Er erwartet von Jesus einen Ratschlag für sein Leben. Und er benutzt bewusst das Wort Meister. Er sieht in Jesus einen Lehrer, einen Guru, einen Gandhi. Jemand, der einen netten Ratschlag hat, der eine Lösung für sein Problem präsentieren kann, ein Gebot gibt, das er tun kann, um die Leere seines Lebens zu füllen. Jesus muss mir nur das Richtige sagen. Ich brauche nur die richtige Entspannungstechnik, nur die richtige Philosophie und die Leere meines Lebens geht weg. Er schlägt letztendlich Jesus einen Deal vor. Du gibst mir das ewige Leben und ich bin bereit, so ziemlich viel dafür zu tun. Und dann können wir mal gucken, wo wir uns irgendwo treffen, was irgendwie angemessen wäre. Hauptsache, ich bekomme das, du bekommst das, eine Hand wäscht die andere. Aber Jesus weist das scharf zurück. Jesus lässt sich auf keinen Deal der Taten ein. Jesus weist zurück, dass er ein guter Meister ist. Und er stellt sich direkt in Zusammenhang mit Gott. Er sagt, ich kann nicht als guter Meister dir einen Ratschlag geben und du kannst mal gucken, was man irgendwie damit macht. Sondern wenn du mich um Rat fragst, dann fragst du Gott selbst, dann fragst du den Sohn Gottes. Und nur als der Sohn Gottes kann ich Weisung geben. Jesus ist nicht ein netter Berater, den man konsultieren kann. Jesus ist nicht einer, der Ratschläge gibt, einer, der sich auf Deals einlässt, sondern er ist der Sohn Gottes. Und als Sohn Gottes ist er Herr über mein Leben und er hat das Recht, in mein Leben zu sprechen. Jesus bringt nicht Lösungen für einzelne Probleme unseres Lebens, sondern er bringt Erlösung unserer Gebrochenheit. Und eine neue Tiefe in der Gottesbeziehung. Und dabei ist für Jesus ganz klar, wenn ich das tue, dann möchte ich an erster Stelle in deinem Leben stehen. Das tue ich nicht als so eine Art nettes Beiwerk, als netter Unterstützer deines Lebens, sondern wenn du mich als Erlöser haben willst, dann bin ich auch dein Herr. Wenn du mich als Erlöser haben willst, wenn du den Glauben auf mich setzt, dann lass dem auch Taten folgen. Versuch nicht mit Taten mich zu beeindrucken, sondern lebe aus dem Glauben an mich und lass deine Taten davon bestimmen. Und letztendlich brauche ich dein Vertrauen dafür. Denn das Vertrauen auf Gott, das bewährt sich in der Tat. Als Jesus dem Mann die Gebote nochmal wiederholt hat, die er ja eh schon alle kennt und alle gehalten hat, da erwidert der Mann, nachdem er sagt, ich habe das schon immer gemacht. Da kommt Jesus und gewinnt ihn lieb. Jesus sieht diese positiven Seiten an ihm. Er sieht diese Gradlinigkeit an den Geboten. Er sieht seine Unterwerfung. Er sieht, dass ihn die Gebrochenheit zu Gott umhertreibt. Und er sieht in ihm diese Sehnsucht nach göttlichem Leben. Diese Sehnsucht, diese Leere im Leben zu füllen. Und andererseits sieht er auch den Konflikt in ihm. Er sieht den Konflikt, der weiß, die erste Stelle in seinem Leben, die ich eigentlich haben möchte, die ist belegt. Da hat der Mann schon etwas stehen, da hat er etwas sitzen. Und so fordert er ihn heraus und lässt sich genau mit ihm auf diese Diskussion ein, um die erste Stelle im Leben. Denn darum geht es, Jesus die erste Stelle im Leben zu geben. Und er sagt, verkaufe alles, was du hast. Es geht Jesus nicht darum, Reichtum zu verurteilen. Auch wir in Wuppertal-Heckinghausen, zugegeben, wir wohnen nicht in einem sehr reichen Stadtteil, aber wenn man sich weltweit die Zahlen anguckt, liegen wir ganz klar auf der Sonnenseite dieses Planeten. Es geht nicht darum, Reichtum zu verurteilen. Es geht nicht darum, uns Deutschen die Chance schwer zu machen, ins Himmelreich zu kommen. Sondern es geht letztendlich um unseren Herzensgott. Was uns im letzten Vertrauen gibt. Wohin wir unser Vertrauensfenster öffnen. Dieser junge Mann hat seine ganze Identität an den Besitz gehangen. Martin Luther sagt einmal, worauf du vertraust und woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Was ist das, was dir in deinem Leben Befriedigung und Identität gibt? Was ist das, wofür du bereit bist, alles zu investieren? Was ist das, was dich trägt in Zeiten, wo dir das Leben übel mitspielt? Ist es wirklich Gott? Oder ist es der Ehepartner? Der Wunsch, dass der FC Bayern doch noch die Tabellenspitze erklimmt? Die Familie? Das Wichtigste ist doch, dass es in der Gemeinde rund läuft. Was ist es? Die Tat, dass der Mann alles verkaufen soll, soll seine Herzenshaltung widerspiegeln. Wenn ich Jesus vertraue, dass er die Beziehung zum Vater wiederhergestellt hat, dann lebe ich im Glauben an Gott. Und dieser Glaube hat tatkräftige Folgen für meinen Alltag. Er bedeutet, sich von Jesus etwas sagen zu lassen. Er bedeutet, dass Jesus der Herr über mein Leben ist und nicht nur irgendwie ein netter religiöser Ratgeber. Letztlich geht es wirklich im Kern um die Vertrauensfrage, wem ich mein Leben anvertraue, wer mir Weisung geben darf und zu wem ich gehe, wenn es mir schlecht geht. Und als der Mann damit konfrontiert wird, zerreißt es ihn. Eigentlich wollte er doch nur das nette göttliche Leben haben und nicht gleich einen neuen Meister über sein Leben bekommen. Und er geht traurig weg. Es gibt kein göttliches Leben ohne Gott selbst, ohne Jesus selbst. Er geht traurig weg, weil er weiß, er bekommt das wohl nicht, was er wollte. Und er macht es sich nicht leicht. Und Jesus lässt ihn gehen. Gottes Liebe ist so groß, dass er die Verantwortung von uns Menschen ernst nimmt, unsere Entscheidung ernst nimmt. Freilich müssen wir auch die Konsequenzen tragen, keine Frage. Aber Gottes Liebe ist so groß, dass er ihn nicht zwingt, den jungen Mann bei ihm zu bleiben. Gott zwingt keinen zu seinem Glück, er lädt ein. Und er macht deutlich, was die Hürde ist. Und es ist an uns zu sagen, wir nehmen die ausgestreckte Hand Gottes an oder nicht. Der junge Mann geht traurig weg. Da, wo Menschen die Tiefe Gottes erkannt haben, wissen, worum es geht, und das ernst nehmen, so wie dieser junge Mann, ist eine Ablehnung niemals eine einfache Entscheidung. Jesus lässt diesen Mann ziehen. Und in dieser ganzen Traurigkeit sind die Jünger entsetzt. Entsetzt, weil auch sie merken, dass sie herausgefordert sind. Entsetzt, weil sie merken, wenn das der Preis ist, Jesus, immer dir mein Vertrauensfenster zu öffnen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Ist es nicht völlig normal, dass man als Mensch irgendwie sein Vertrauensfenster allen möglichen Dingen hingibt? Ist es nicht normal, dass man irgendwie sich auf eine Sicherheit am Arbeitsplatz verlässt? Ist es nicht normal, dass ich mich auf meine Familie verlasse, ihr vertraue? Ja, es gibt diese Punkte. Und letztlich geht es Jesus dabei um die erste Stelle und er macht klar, dass das ein Werk des Heiligen Geistes ist. Er sagt, bei Gott ist das möglich, bei den Menschen nicht. Wir Menschen, wir können nicht selber die Flagge Jesu immer hochhalten. Irgendwann kommt immer etwas, was in unser Vertrauensfenster reinspringt. Aber wir können uns Gottes Geist öffnen. Wir können uns wie die Kinder in die Arme Jesu schmeißen. Wir können darauf vertrauen, dass Jesus der Herr in unserem Leben ist. Und wenn er das einmal geworden ist und wir anfangen und merken, wir vertrauen eigentlich wieder anderen Dingen, können wir den Blick auf ihn behalten und losgehen und uns in seine Arme werfen. Und er wird uns verändern. Er wird uns ein neues Herz geben. Er macht aus uns Menschen nach seinem Ebenbild. Wo wir uns im Glauben auf ihn verlassen und seine Nähe suchen, wird er uns verändern in unseren Taten. Da wird der Glaube eine Tat des Herzens. Da wird der Glaube etwas, was greifbar ist, weil er Jesus etwas zutraut. Und weil dieser Glaube Jesus etwas zutraut, wird er uns verändern und wird aus uns Menschen machen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Was uns heute noch unmöglich scheint. Aber bei Gott ist nichts unmöglich. Glaube und Taten. Das war heute mein Thema. Die Leere im Leben entspringt der gebrochenen Beziehung zu Gott. Jesus lässt sich auf keinen Deal der Taten ein. Und Vertrauen auf Gott bewährt sich in der Tat. Amen.
Thank you.
Ich darf Sie einladen zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, 10.30 Uhr wieder hier im Paul-Gerdt-Haus. Predigen wird Hans-Hermann Pompe. Dann wird es Zeit, Dinge, aus denen wir herausgewachsen sind, auszusortieren und in einen Sack zu stecken. Denn vom 6. bis zum 11. November sammeln wir wieder die Kleider für Bethel ein. Abgeben können Sie Ihre Kleidung in der linken Garage hinter dem Paul-Gerhardt-Haus. Da, ja, die Richtung ungefähr da. Und zwar gibt es da bestimmte Öffnungszeiten, in denen die Garage geöffnet ist. Und zwar Montag bis Freitag von 9 bis 19 und samstags von 9 bis 12 Uhr vom 6. bis zum 11. November. Fangen Sie jetzt schon an mit dem Aussortieren. Am Dienstag, den 31. Oktober 2017, ist alle 500 Jahre ein Feiertag, nämlich der Reformationstag. Und das Tolle ist, dass Sie an diesem Tag, wenn Sie berufstätig sind, nicht arbeiten gehen müssen, sondern mit allen Christen in ganz Wuppertal um 11 Uhr in der Stadthalle einen großen Gottesdienst feiern können. Da wird es einen Kindergottesdienst und eine Kinderbetreuung geben und sind herzlich eingeladen, da teilzunehmen. Und noch eine kleine Vorankündigung: vom 20. bis 22. November haben wir wieder Gemeindebibelabende hier. Da kommt der Dirk Scheuermann, Pfarrer aus einer wachsenden Gemeinde in Velbert. Es lohnt sich wirklich, ihn anzuhören. Gemeindebibelabende 20. bis 22. November schon mal vormerken. Damit sind Sie über die wichtigsten Dinge informiert und ich lade Sie ein, zum Fürbittengebet aufzustehen.
Gott, wir danken dir für diesen Gottesdienst und für den Tag der Ruhe. Wir brauchen ihn, denn wir können unser Leben nicht in die Grenzen und das Tempo von Arbeitsstunden zwängen. Wir brauchen das Schweigen, das dieser Tag allen 7 Tage der Woche bringt. Wir brauchen Zeit, um uns vor Augen zu führen, wem wir gehören und warum wir leben. Gott, jeden Tag sehen wir Menschen, die viel weniger zum Leben haben als wir. Jeden Tag hören wir von Menschen, die vor Krieg und Terror fliehen, die Angst um ihr Leben haben, die für ihre Kinder eine sichere Zukunft erhoffen. Jeden Tag erfahren wir von Menschen, die schwer krank sind, die unter Schmerzen leiden, die im Sterben liegen. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Gott, jeden Tag sehen wir, dass Schwache unterdrückt werden und Mächtige ihre Privilegien missbrauchen. Jeden Tag hören wir von Ausbeutung der Natur, Verschwendung von Ressourcen, von fehlendem Trinkwasser. Und wir erfahren, dass Menschen im 21. Jahrhundert versklavt werden, keinen Zugang zu Bildung erhalten, ihren Glauben verleugnen müssen. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Gott, jeden Tag sehen wir so viele Bilder und hören so viele Nachrichten von menschlichem Leid, Naturkatastrophen, Völkern, die sich gegenseitig bedrohen, dass wir verzagen und mutlos werden könnten. Erinnere uns an deine Gegenwart in dieser Welt und zeige uns, wo wir einen Beitrag zu Verständigung, Versöhnung und Vergebung leisten können. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Wir beten weiter mit den Worten, die dein Sohn Jesus Christus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit.
Und so wollen wir in die kommende Woche gehen unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich.
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Wir bleiben zum Segenslied noch stehen.